Herzlich willkommen bei Viele Wege führen nach Mein Name ist Roland Heeb.
Mein Name ist Gerrit Strebeck.
Wo kommen wir her, wo gehen wir hin und was sollen wir hier?
In unserem Podcast stellen wir die großen Fragen.
Und habe auch keine Antwort.
Aber vielleicht bekommen wir ja heute welche. Vielleicht nicht zu den großen Fragen. Ich meine, das muss ja auch nicht sein. Man muss ja auch mal, ne? Aber wenigstens zum Thema Trauma, was das eigentlich ist, wie es entsteht, wie wir es
erkennen,
ja, und vor allem, wie wir es heilen können, denn genau. Das geht.
Genau, das geht. Das ist ein nicht unbedingt einfacher Prozess. Und eine Möglichkeit ist das Somatic Experiencing. Und darüber reden wir heute, beziehungsweise tatsächlich eigentlich erst in 14 Tagen so richtig im Detail mit Dr. Eva Fenrich, unserem Gast heute in der Folge 92 von Viele Wege führen nach Om. Und ja, wir haben ja schon ganz schön oft das Thema Trauma gestriffen, Also gerade jetzt auch in den Episoden, wo es um Psychedelika geht, kommt das ja eigentlich immer vor, auch jetzt, als wir zuletzt mit dem Hajo Müller und Dr. Regina Hess gesprochen haben, Aber wir haben eigentlich noch nie mal wirklich so einen Fokus auf das Thema Trauma gelegt und da haben wir uns dann überlegt, wen suchen wir uns denn da, und da sind wir dann auf die Dr. Eva Fenrich gestoßen, weil ich persönlich mache auch ein bisschen Somatic Experiencing, und wie gesagt, was das ist, das erfahren wir dann tatsächlich primär, glaube ich, in 14 Tagen.
Ne? Genau.
Die erste
genau.
Folge heute, Gary, wo geht's?
In der ersten Folge eruieren wir erstmal mit der guten Frau Dr. Fenrich, was ist überhaupt ein Trauma?
Genau.
Ne? Weil Trauma ist ja, will ich sagen, in aller Munde im Moment. Aber Trauma ist ein Begriff, den wir gerade in letzter Zeit immer mehr hören. Und was ist das überhaupt? Wann ist ein Trauma und so? Und da, also wie immer in unseren Gesprächen, versuchen wir erstmal in der ersten Folge erstmal zu klären, was ist eigentlich das?
Worum geht es eigentlich? Genau. Eigentlich? Und ich glaube, es ist auch wirklich wichtig, denn so das Schlagwort Traumabewusstsein, wie du gerade schon sagst, das kursiert ja jetzt seit ein paar Jahren so, ne, durch die Medien auch. Und es gibt ja auch schon, da rege ich mich, glaube ich, im Gespräch mit der Eva auch immer mal zwischendurch auf. Es gibt ja jetzt sogar schon so die Stimmen, die sagen, haben wir nicht schon Peak Trauma erreicht? Ist es nicht jetzt schon so, dass wir genug über Trauma geredet haben? Alle sagen jetzt immer, sie sind traumatisiert und so weiter. Ja. Und ich habe dann kriege dann immer so ein bisschen die Krise, weil ich mir denke, das Thema Trauma ist seit Menschengedenken, also seit ein paar 10.000 Jahren, ist das definitiv ein Thema. Und gerade in den letzten Jahren ist es endlich mal so weit gekommen, dass es ein bisschen größeren Mainstream-Bereich auch mal ankommt. Also ich meine, das ist ja wirklich so, dass, soweit ich mich so erinnere, also klar, Freud hat ein Buch über Trauma geschrieben, und das Thema an sich ist in der Psychologie natürlich schon länger bekannt, aber so richtig angefangen hat das eigentlich erst nach dem Vietnamkrieg eigentlich, vor allen Dingen in den USA, dass die Leute überhaupt mal verstanden haben, was das überhaupt ist, das Trauma zu haben und traumatisiert zu sein. Ja. Und das ist ja nicht lange her, und wir haben jetzt ich denke vor allen Dingen auch wahrscheinlich durch die Popularität von Dr. Gabor Maté, so seit, ich sag mal, 6-7 Jahren kursiert das Thema wirklich viel in den Medien. Und aber natürlich primär hier bei uns im sehr privilegierten Westen. Ne? Und auch, sage ich mal, wahrscheinlich auch noch hier dann in der privilegierten Gruppe. Und von wegen Peak Trauma, also ich glaube, da sind wir noch ein paar hundert Jahre von entfernt, dass wir wirklich genug dafür getan haben, dass Leute ein Traumabewusstsein bekommen, dass Leute lernen, mit Trauma umzugehen und so.
Vor allen Dingen, ich habe so das Gefühl, das hieß ja damals nach dem Vietnamkrieg, da gab es ja diesen Begriff Shell-Shocked. Ne? Und ich habe das Gefühl, dass dann viele so gedacht haben, naja, das haben halt nur Soldaten. Die sehen ja auch wirklich, das kann ja auch jeder sofort nachvollziehen, die sehen grausame Sachen, die man normalerweise nicht sehen würde, und deswegen sind die traumatisiert, ja. Aber dass ein Trauma natürlich auch ganz, ganz anders aus, oder beziehungsweise dass alltägliche Sachen oder auch was in einer Familie passiert, dass das ein Trauma auslösen kann. Das ein viele Jahre oder sogar sein ganzes Leben lang begleitet, wenn man es nicht vernünftig aufarbeitet, Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, jetzt erst so in letzter Zeit so in aller Munde gekommen.
Da ja, und auch, dass das Trauma eben generationsübergreifend stattfindet, das dass es gesellschaftliches Trauma Thema. Gibt ja, und so weiter und ja. so fort. Aber wir wollen jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, weil das besprechen wir ja alles gleich im Detail. Vielleicht nochmal zwei Sätze zur Eva Fenrich. Also, wie gesagt, wir sind auf sie gestoßen, als wir uns so ein bisschen mit Somatic Experiencing, das ist eine Trauma-Heilmethode nach Dr. Peter Levine, oder ich weiß gar nicht, ob der ein Doktor ist, nach Peter Levine auf jeden Fall. Der hat das sozusagen entwickelt und entdeckt schon in den 70er, 80er Jahren. Mhm. Und die Eva ist im Vorstand vom Berufsverband Somatic Experience Deutschland e.V. und deswegen ist sie jetzt sozusagen bei uns gelandet. Sie arbeitet sonst als Coach, ist Beraterin, Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und sie hat auch noch Sachen wie Soma Embodiment gemacht oder ist auch als ausgebildete Lehrerin der Alexander-Technik. Also eine sehr multitalentierte Person und vor allen Dingen, wie ich finde, eine sehr gute Erklärerin. Also ich finde, das war wirklich ein sehr, sehr, also sie hat das unheimlich gut, einfach, aber fundiert erklärt. Und ich glaube wirklich, dass ihr Zuhörerinnen und Zuhörer das alle, glaube ich, schätzen werdet, dass da, sagen wir mal, in einem relativ kompakten Stunde wir jetzt heute mal so das 101 von Trauma und Traumatherapie erfahren. Und dann in 14 Tagen, in der zweiten Folge mit Eva, geht es dann wirklich ganz konkret um Somatic Experiencing. Wie Richtig. Das funktioniert, was man da macht, warum das helfen kann und so weiter und so fort.
Ganz genau.
Hm. Ja, da würde ich doch jetzt sagen, wir starten einfach mal mit dem Gespräch mit Eva und wünschen euch viel Spaß. Ja, herzlich willkommen, Dr. Eva Fenrich, zu Viele Wege führen nach Om. Schön, dass es endlich geklappt hat, dass wir jetzt hier mal zusammen am Zoom sitzen und uns mit dir hoffentlich sehr ausführlich und detailliert über das Thema Trauma, Traumaheilung etc. pp. Und natürlich ganz klar Somatic Experiencing unterhalten können. Wir haben dich jetzt gerade so ganz grob schon mal vorgestellt in unserer Anmoderation, aber wir fangen eigentlich immer ein bisschen damit an, dass unsere Gästin ein paar Sätze zu sich selber sagen kann, weil das ist ja auch immer ganz spannend. Also Eva, stell dich doch einfach mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor, das wäre super.
Ja, freut mich, dass ich bei euch sein darf heute. Hm. Ich arbeite aktuell hauptsächlich als Heilpraktikerin für Psychotherapie in eigener Praxis mit Menschen aller Altersgruppen. Mhm. Bin auch im Bereich Coaching unterwegs und generell komme ich aus dem Bereich Bildung, Wissenschaft und bin eigentlich aus dem Bereich so langsam in den Bereich Therapie rein diffundiert, könnte man fast sagen. Also ich komme ursprünglich aus Systemforschung. Mhm. Und dann habe ich einfach schon während dem Studium ziemlich viel mit Menschen ehrenamtlich gearbeitet und habe mich dann immer weitergebildet, erst im systemischen Bereich und bin dann über Körperarbeit dann auch bei der Traumatherapie gelandet.
Und du bist jetzt ja auch, soweit ich das verstehe, im Vorstand von der Somatic Experiencing Verein e.V. Deutschland, ist das richtig?
Genau. Das ist unser Berufsverband, in dem TherapeutInnen, aber auch PädagogInnen, Ärzte, alle möglichen Menschen, die mit Menschen arbeiten, sich zusammengetan haben, die alle eines gemeinsam haben, dass sie mit der Methode Somatic Experiencing arbeiten.
Genau, und was das genau ist, das erfahren wir auf jeden Fall in dem Gespräch heute auch. Was ich noch ganz spannend finde, da reden wir später natürlich auch drüber, ist, du hast auch ein Buch geschrieben oder mitgeschrieben, körperorientierte Stressbewältigung. Das finde ich total spannend, weil es sich vor allen Dingen an Lehrer und SchülerInnen richtet, die viel mit Trauma zu tun haben, es vielleicht oft gar nicht wissen, wenn sie mit ihren Schülerinnen zu tun haben und denen ihr so ein bisschen die Werkzeuge an die Hand gegeben habt in dem Buch, wie man da vielleicht unter der Prämisse oder mit der Technik des Somatic Experiencing auch umgehen kann. Das finde ich total super, weil ich glaube, das ist ja auch ein großer Teil, das Traumabewusstsein zu verbreiten und erweitern in der bei der Bevölkerung und so, damit die Leute einfach mal überhaupt wissen, was ist denn überhaupt Trauma? Und deswegen machen wir ja auch heute die Sendung, weil wir haben hier schon sehr oft über Trauma gesprochen, mal wieder, das ist ein großes Thema, aber wir haben eigentlich noch nie mal so richtig mit einer Expertin so das 1x1 auch von vom Trauma, von Traumatherapie und so weiter besprochen, weil, ja, weiß ich auch nicht, hat sich bisher nie so ergeben und wir haben ja jetzt auch ein bisschen gebraucht, bis wir zusammengekommen sind, aber ist toll, dass es heute klappt. Deswegen wäre für uns jetzt, glaube ich, wichtig und auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, dass wir wirklich mal ganz einfach anfangen, was ist denn überhaupt Trauma? Was versteht man unter Trauma?
Ja, viele Leute denken ja, Trauma ist ein Ereignis, das fürchterlich schlimm ist, das jemand erlebt. Aber dem ist eigentlich nicht so, sondern, also was auch zum Beispiel Peter Levine, also der Begründer von Somatic Experiencing, sagt, Trauma liegt nicht im Ereignis, sondern in dem, welche Reaktion man darauf hat und vor allem, dass bestimmte Reaktionen einfach nicht zu Ende gekommen sind. Mhm. Und dann einfach noch was im Körper, im Nervensystem vorhanden ist, was sich vielleicht auch immer wiederholt, was zum Beispiel, man sagt ja auch, dass Menschen von bestimmten Dingen getriggert werden können. Also, dass einfach bestimmte Reaktionen immer noch vorhanden sind, die dann zu Symptomen führen.
Was ja auch ganz gut erklärt wahrscheinlich, warum so viele Menschen unterschiedlich auf Trauma reagieren. Also für den einen ist es traumatisch, ich sag mal, ich nehme mal das Beispiel, als Kind mal irgendwann für 2 Minuten im Supermarkt die Mutter nicht gefunden zu haben und die andere, und die andere Person, die hat irgendwie einen Krieg erlebt und kommt damit ganz gut klar und hat da vielleicht gar kein richtiges Trauma, weil eben, wie du sagst, der Körper reagiert unterschiedlich, individuell auf das Ereignis und eigentlich geht es um das, was im Körper passiert oder was auch in der Seele passiert und nicht das Ereignis selber.
Also, das ist nicht das Ereignis selber und es kommt natürlich auch viel drauf an, man spricht ja auch von Resilienz.
Genau.
Das heißt, wie widerstandsfähig bin ich oder wie schnell kann ich wieder in einen Normalzustand kommen, nachdem irgendein Ereignis passiert ist. Also es gibt bestimmte Stressreaktionen, die unser Körper hat, wenn ein Ereignis ein bisschen heftiger ist. Und je nachdem kann es passieren, dass man dann auch wirklich wieder in einen guten Zustand kommt danach, dass einfach der Stress nach oben geht und dann auch wieder man sich beruhigen kann und sagen kann, hey, ja, jetzt ist wieder alles gut. Dann führt das ganze Ereignis auch nicht wirklich zu sowas, was man jetzt Trauma nennen würde. Da braucht man vielleicht eine Zeit, um sich zu erholen, aber das war es dann auch schon. Oder wenn es, was man auch so im Bereich Traumaarbeit sagt, also ein Ereignis, das zu viel, zu schnell, zu plötzlich war für jemand, das ist dann das, was wirklich zu einem Trauma führt.
Und so wie ich das verstehe, gibt es ja auch so, man unterscheidet zwischen dem großen T und dem kleinen T. Was ist damit gemeint?
Also das große T, das kann man natürlich unterschiedlich definieren, aber das große T oder Big T Trauma sind so die Dinge, die man landläufig vielleicht unter Trauma verstehen könnte. Also solche Dinge wie, es gibt eine Naturkatastrophe, jemand erlebt ein Gewalterlebnis, einen schlimmen Unfall, eine Vergewaltigung, solche Dinge. Könnte man sagen, das ist jetzt Big T Trauma. Ein schlimmes Ereignis, das jemand erlebt. Oder vielleicht auch sowas wie ein Kriegserlebnis oder so, wo man wirklich sagen kann, das ist jetzt ein Erlebnis, das auch landläufig als Trauma verstanden wird. Und dann dieses kleine T-Trauma, in Anführungszeichen, das sind so Dinge, die vielleicht als einzelnes Ereignis gar nicht so schlimm sind, sondern die auf die Dauer einfach zu viel werden. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel viele kleine, sehr stressreiche Ereignisse hat in seinem Leben, wenn jemand zum Beispiel auch in seiner Kindheit vielleicht irgendwie einfach mit den Eltern nicht so gut betreut wird und da immer wieder ganz eigentlich vielleicht banale Dinge erlebt, die dann letztendlich in Summe zu Traumareaktionen führen.
Ja, genau, das ist Entschuldigung, Gary.
Ich wollte jetzt mal fragen, was so ein Trauma, was das für Reaktionen sein können, körperliche?
Das können körperliche Reaktionen sein, wie dass jemand zum Beispiel vielleicht nicht mehr schlafen kann, dass jemand unheimlich schreckhaft ist zum Beispiel, weil einfach noch die Reaktion da ist, dass das ganze Nervensystem, der Mensch immer wieder sucht, wo ist hier die Gefahr. Das können aber auch körperliche Symptome sein, die jetzt sich auf den Blutdruck auswirken, die vielleicht auch sonst irgendwelche Symptome, die körperlicher Art sind, vielleicht auch irgendwelche Schmerzsyndrome, Verspannungen und so weiter sind, wo man sagen kann, ja, vielleicht weiß man auch gar nicht, das kommt jetzt von diesem traumatischen Erlebnis. Deswegen gibt es auch Menschen, die lange Zeit suchen, was ist es denn, warum ich diese Symptome habe. Aber es können auch psychische Symptome sein, wie ja, Depressionen, Angstzustände, solche Dinge.
Okay, also alles Sachen, die im Großen und Ganzen, kann man glaube ich sagen, einen richtigen Stress auslösen im Körper. Ne? Also,
genau. Ja. Also alles, was sich so nach Stress anfühlt, auf irgendeine Art und Weise, wenn es jetzt gerade aktuell keinen Grund gibt, warum es sich so anfühlt, könnte es sein, dass das von einem vergangenen traumatischen Erlebnis stammt.
Okay. Kommen wir da noch mal ganz kurz zurück zu diesem Unterschied, weil ich glaube, das ist noch mal sehr spannend, weil ich finde, dieses Big-T-Trauma, das, was du sagtest, das ist das, was man so landläufig darunter versteht. Das andere, das ist ja auch viel, wird ja auch manchmal, glaube ich, Entwicklungstrauma genannt. Ich würde auch sagen, es ist rassistisches Trauma zum Beispiel. Also wenn ich jetzt immer wieder Rassismus ausgesetzt bin, als Kind, als Jugendlicher. Also diese immer wiederkehrenden, was Gary gerade sagte, immer diese immer wiederkehrenden Stress auslösenden Momente, wenn die sich so kulminieren. Und ich glaube, da steckt ja auch so ein bisschen so die Biophysik von Trauma drin, wenn ich das richtig verstehe, ne? Dieser Dauerstress. Ja. Also vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen. Was passiert jetzt eigentlich im Körper? Also ich habe jetzt ein schlimmes Erlebnis gehabt. Einmal das große T, wie gehe ich damit um und wie und was passiert in meinem Körper? Und dann vielleicht, was passiert in meinem Körper eigentlich bei dem kleinen T? Warum bin ich da so einem Dauerstress ausgesetzt, während ich beim großen Tee, das vielleicht anders bin. Also da würde ich mir gerne noch hören, was so da die Unterschiede sind.
Also zunächst mal ist es so, dass wenn ein stressreiches oder sagen wir vom System als gefährlich anzusehendes Ereignis passiert. Und das kann sein, dass es jetzt für ein kleines Baby schon gefährlich wahrgenommen wird vom System, wenn jetzt die Mutter oder die betreuende Person mal ein paar Minuten nicht reagiert. Während das es vielleicht für einen Erwachsenen dann eher ist, dass es wirklich eine gefährliche Situation ist, wenn man jetzt zum Beispiel einen Unfall hat. Mhm. Oder wenn man eine bestimmte medizinische Behandlung kriegt. Weil auch zum Beispiel Operationen werden vom Körper als gefährlich eingestuft. Selbst wenn wir rein von unserem Denken her sagen, ja, das ist jetzt die OP, die mein Leben rettet, da wird jetzt irgendwas, oder die mein Leben wieder besser macht, weil jetzt irgendwas so wieder hingeflickt wird, dass ich nachher wieder Sport machen kann und alles super ist. Aber vom System wird es so wahrgenommen. Und was passiert ist zunächst mal, das kennt man ja auch so landläufig, dieses Fight, Flight, Freeze. Also das Kämpfen, Fliehen und Totstellen. Das sind so Mechanismen, die im Körper automatisch passieren, wenn unser Körper eine Situation als gefährlich einstuft.
Das sind doch so Überbleibsel aus der prähistorischen Vergangenheit. Also, ne?
Ja. Genau. Also es ist, man sagt auch, dass das unser Reptilienhirn produziert, also das ist jetzt hauptsächlich Hirnstamm. Das heißt, das ist jetzt nicht was, was wir mit unserem logischen Denken sehr stark beeinflussen können. Und das passiert auch sehr viel flotter und nimmt auch teilweise das logische Denken weg, dass das gar nicht mehr so online ist. Weil das ist einfach für unsere Spezies, wie auch für alle Tiere, sagen wir mal so, ist ja Überleben erstmal wichtiger, als dass man jetzt irgendwie grob drüber nachdenkt, ob irgendwas schön und toll wäre. Also wenn jetzt zum Beispiel man irgendwo auf einer Bahnlinie spazieren gehen würde und der Zug kommt, dann ist es besser, man hüpft weg, ohne dass man drüber nachdenkt, wäre das jetzt schön, vielleicht.
Ja, genau. Ja? Bis dahin ist der Zug schon da und man tot, genau. Ja,
Oder jetzt mit unseren Vorfahren, wenn der Säbelzahntiger irgendwo ankam, dann war es auch nicht für eine gute Idee. Oder zumindest haben die nicht überlebt, die sich überlegt haben, ach, es ist vielleicht ein nettes Tierchen. Oh, schön. Sondern diejenigen, die dann schnell in Aktion getreten sind, sind diejenigen, die überlebt haben.
Das Tolle daran ist ja auch, dass es aber auch zeigt, dass, ich sag mal, die Traumareaktion ja eigentlich eine beschützende Reaktion des Körpers ist. Also das finde ich wichtig, dass man sich das so vergegenwärtigt. Der Körper macht ja etwas Positives eigentlich. Er will einen ja schützen, macht in dem Moment natürlich was extrem Radikales, weil es auch sein muss, weil sonst, wie gesagt, ist man halt tot. Und jetzt ist es ja so, dass so in der, um jetzt bei diesem Tierwelt-Beispiel zu bleiben, die Tiere, die haben dann ja eben schon so dieses eingebaute Somatic Experiencing, glaube ich, ne? Wie sie damit umgehen, was machen die?
Die haben praktisch schon irgendwie so einen Ablauf, also die haben zunächst diese Reaktion. Entweder sie rennen weg oder sie kämpfen. Und dann haben sie auch eine körperliche Reaktion, die man fast schon als diesen Triumph ansehen kann. Ich habe es jetzt geschafft. Da sieht man jetzt zum Beispiel auch Tiere, die dann fast schon, was wir interpretieren würden, als Stolz durch die Gegend unterwegs sind. Oder die sich einfach abschütteln, die vielleicht auch zittern. Es gibt da auch durchaus ganz interessante Aufnahmen, weiß nicht, ob ihr die schon gesehen habt, von einem Eisbär, der von einem Helikopter verfolgt wurde, um dann mit so einem Betäubungsgewehr den Eisbär zu betäuben und dann nachher zu taggen, dass man dann irgendwie Untersuchungen machen kann. Und was man da ziemlich gut sehen kann, ist, der geht in diese Betäubung rein, in einem ziemlich hohen Erregungszustand.
Weil er Angst hat, weil er ja von irgendwas verfolgt wird und so.
Ich meine, er wird ja verjagt.
Natürlich, genau. Der ist in Panik, gejagt. Der arme Mann oder Frau, keine Ahnung.
Ja. Ja. Genau. Ja, und dann, also durch die Betäubung, wird er ja erstmal ja im Prinzip da drin unterbrochen. Was ja im Prinzip so was Ähnliches wäre wie eine fast schon traumatische Reaktion. Ich werde in meiner Reaktion, die wird abgeschnitten. Aber was dann hinterher passiert, ist, dass er diese Bewegung, die er jetzt vorhatte, eigentlich schon durch sein System machen wollte, dieses, er läuft weiter, dass diese Bewegung quasi zu Ende kommt, er sich schüttelt, dann tief durchschnauft und dann auch wieder ganz normal in Aktion treten kann.
Das sind ja auch diese Momente, die ja eigentlich jeder von uns schon mal erlebt hat, dass wenn irgendwas Unvorhersehbares plötzlich passiert, dass dann der Körper so übernimmt. Also, dass man dann einfach so Sachen macht. Ich kann mich nur erinnern, vor Jahren bin ich mal auf der Autobahn gefahren und mit einmal 10 Meter vor mir stand plötzlich ein kleiner Wagen auf dem Dach. Der stand da und alle sind in die Eisen gegangen. Und ich werde nie vergessen, wie ich wirklich den Wagen, meinen Wagen, ohne mein Zutun scheinbar, wirklich so nach rechts gefahren habe und dann in diese eine Lücke, die noch da war, und somit praktisch den Aufprall verhindert habe.
Ja.
Und das war, also, weiß ich auch nicht, wie ich das gemacht habe, aber das war so ein Moment, würde ich sagen.
In solchen Momenten übernimmt so ein unbewusster Mechanismus das Steuer praktisch und sorgt dafür, dass wir sicher durchkommen. Und wenn das dann geklappt hat, dann passiert auch bei uns Menschen, wenn es gut läuft und wir das nicht unterdrücken, so was Ähnliches wie bei dem Eisbär. Vielleicht zittern wir ein bisschen. Vielleicht haben wir auch einen ganz schnellen Herzschlag. Stellen fest, ups, was war da? Dann kommt irgendwann mal ein tiefer Atemzug und dann realisieren wir, ja, ich habe das überlebt. Und wenn das gut läuft und wirklich ankommt, ja, ich habe das überlebt, dann wird so ein Ereignis jetzt auch nicht unbedingt zu einem längerfristigen Trauma führen.
Nee, das wird dann zu einer tollen Geschichte, die man sich dann unter Freunden erzählt. Und,
oder hier im Podcast.
Oder hier im Podcast, ganz genau.
Was ist denn, wenn das nicht passiert? Also wenn jetzt Trauma entsteht, dann wird ja genau dieser Ablauf, den du gerade beschrieben hast, in irgendeiner Form ja unterbrochen oder nicht zu Ende geführt. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also bleiben wir mal bei dem Beispiel, was du gerade sagst. Also ich atme nicht tief durch, ich zitter nicht, sondern wo entsteht dann das, oder kann bei so einem Unfall zum Beispiel jetzt ein Trauma entstehen?
Also wenn wir jetzt zum Beispiel annehmen, es gab so einen Unfall und zum Beispiel gab es nicht die Möglichkeit, noch zu bremsen, aber der Fuß, das Bein, die Hände hätten noch gerne die Bewegung gemacht, um den Aufprall zu verhindern. Und das war nicht erfolgreich. Mhm. Und diese Bewegung wurde unterbrochen. Dann ist in unserem System fast schon wie immer noch angelegt, ein Impuls da, das zu tun. Mhm. Und dann kann es sein, dass dieser Impuls, der da noch steckt, zum Beispiel dazu führt, dass man jetzt eigentlich die Bewegung ausführen wollte, gleichzeitig der Impuls da ist, sie nicht zu tun. Und dass dann zum Beispiel Spannungen auftreten. Oder dass einfach auch diese Beruhigung nicht passieren kann und das ganze System die ganze Zeit immer noch auf Alarm ist.
Und da ist ja dann auch der Körper, sagen wir mal, in so einer Art Dauerstress gefangen, oder?
Ja, also das sind dann, also wenn man sowas erlebt hat und das nicht gut zu Ende kam, dann ist das wirklich Dauerstress im System. Und das kann dann wieder zu verschiedenen Symptomen, wie jetzt zum Beispiel Schlaflosigkeit, Schreckhaftigkeit oder dann, wenn es in den Kollaps reingeht, zu so Dingen wie Depressionen und Ähnlichem führen. Oder zu Angstzuständen, die dann womöglich so sind, weil ja die Gefahr in Realität gar nicht mehr da ist. Aber das System ständig schreit Alarm, Alarm, Alarm. Dass dann plötzlich die Angst vor allen möglichen Dingen da ist. Dass jemand dann plötzlich auch vor völlig, nennen wir es mal, harmlosen Dingen Angst kriegt. Weil das System sagt ja, irgendwie, das ist gefährlich. Mhm. Und dann sorgt eigentlich auch wieder unser Großhirn dafür, zu sagen, naja, also wenn mein System jetzt sagt, das ist gefährlich, dann muss ich doch wohl irgendwo was finden, was gefährlich ist.
Und dann guckt man so lange, bis man was gefunden hat.
Ja, und das sind dann teilweise was ganz Spezielles, was aber vielleicht gar nichts mit dem Ereignis zu tun hat, weil einfach irgendwie sich das dann so rangehängt hat, ja, das ist wohl gefährlich. Oder es kann sein, wenn jetzt bei dem Unfall das Letzte, was man gesehen hat, irgendwie ein rotes Auto war, dass sobald jetzt einem ein rotes Auto begegnet, der Puls hochgeht.
Das ist dann sozusagen der Trigger. Und die ganze wenn man so will.
Das ist dann sozusagen der Trigger. Mhm.
Aber das finde ich total interessant, was du sagst, weil ich glaube, das ist eine total gute Erkenntnis. Ich hatte das auch mal vor vielen Jahren, hatte ich auch mal eine Phase, wo ich sehr viel mit Angst zu tun hatte und wo ich mich auch dabei beobachtet habe, dass ich quasi alle zwei Tage eine neue Angst hatte, weil ich eben eigentlich vor irgendwas Angst hatte, was gar nichts mit dem zu tun hatte, was da war. Aber genau das habe ich beobachtet. Mein Mind hat sich die ganze Zeit gesucht, okay, warum ist hier Alarmzustand im Körper? Es muss ja irgendwo was sein. Und dann habe ich heute mal hier vor Angst gehabt, morgen mal davor. Und ich bin ja kreativer Mensch. Ich bin auch sehr kreativ in dem, was da so ist und habe dann die wildesten Geschichten mir ausdenken können, wovor ich jetzt ja Angst haben könnte. Und im Endeffekt war das natürlich nichts davon. Ne? Aber das, ich finde, für Menschen, die unter Angststörung oder Angstproblematik leiden, ist das eine total gute Erkenntnis, festzustellen, dass der Grund für ihre Angst möglicherweise, von dem sie glauben, das ist der Grund für die Angst, gar nicht der Grund ist, sondern dass die vielleicht wirklich ganz woanders liegt, dieser Grund für die Angst.
Also es kann zumindest mal einen traumatischen Background haben. Es muss jetzt nicht unbedingt, aber zumindest mal ist so eine Angstreaktion häufig einfach irgendwo im System drin. Im Sinne von, der Körper sagt, ich habe Angst. Und dann müssen wir einfach was finden, was wohl der Grund sein muss.
Also es hat ja auch Angst oder sowas. Das ist ja im Grunde, steckt ja unter allem die Angst vor Kontrollverlust, ne? Also das ist ja, dass einem was passiert, was außer der eigenen Kontrolle ist, ne? Und das ist ja das Interessante, dass uns das ja jederzeit passieren kann. Aber wir irgendwie damit gelernt haben, so im Alltag, ich meine, keiner von uns wird jetzt ein Trauma haben, wenn er über die Straße geht oder wenn er sich ins Auto setzt oder irgendwas, aber theoretisch könnte ja was passieren. Und das sind dann halt so Menschen, die dann in so einer Angst feststecken und da nicht so richtig rauskommen. Ja. Mhm.
Aber wahrscheinlich ja auch eben in dem, was wir vorhin gesagt haben, also Depressionen können auch ihre Ursache in einem unaufgelösten Trauma haben. Und wahrscheinlich auch noch andere, also natürlich, man redet ja generell von psychosomatischen Geschichten, also auch ganz klar körperliche Geschichten, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Migräne, all diese ganzen Sachen, wo man ja auch manchmal nicht so genau weiß, wo kommen die eigentlich her. Ich glaube, das ist immer ein ganz guter Hinweis, zumindest da mal zu gucken, wenn ich natürlich weiß, ich bin gestern irgendwie gestolpert und habe mir irgendwie den Kopf gestoßen, dann weiß ich, warum ich Kopfschmerzen habe. Und dann sollte ich allerdings auch zum Arzt gehen. Ja. Aber wenn ich jetzt wirklich gar nicht weiß, woher kriege ich, habe ich das eigentlich, dann ist es vielleicht eine Möglichkeit zu gucken, ob da vielleicht was steckt, was ich mir mal angucken müsste oder was helfen würde, wenn ich es mir angucken würde.
Ja. So rum. Also gerade bei so, was wir auch syndromale Dinge nennen, also gerade so wie Migräne oder irgendwelche Schmerzsyndrome, ähnliches, da stecken natürlich häufig eher solche längerfristigen Dinge auch dahinter. Yes. Also so Dinge, die jetzt dauerhaftes Small-T-Trauma war. Also das ist, kann natürlich auch von einem Unfall kommen, aber manchmal ist dann auch dieses eine Ereignis dann noch der Tropfen, der das Ganze dann zum Überlaufen bringt. Also, dass jemand schon früh viel erlebt hat, dass vielleicht in der Kindheit nicht, manches nicht so ideal gelaufen ist und dann kommt noch ein oder zwei Dinge drauf und dann war es zu viel. Währenddessen jemand anderes nach so einem Unfall, ja, zwar vielleicht mit ein paar Verletzungen rauskommt, aber dann doch wieder ganz gut zurück ins Leben kommt.
Ja, ja, das macht natürlich total Sinn. Bei dem großen T-Trauma ist das, ich sag mal, generell einfacher zu behandeln, weil man zumindest weiß, worum es geht und weil man sich, sag ich mal, an einem Ereignis vielleicht abarbeiten kann? Oder ist das genauso schwierig wie, wenn wir, kommen wir gleich jetzt nochmal zum kleinen T und zu dem komplexen PTSD und so weiter, würdest du sagen, es ist einfacher zu behandeln, das große T, wenn es, sagen wir mal, jetzt ein Unfall war oder sowas?
Ja. Also ich würde schon sagen, wenn ich jetzt so die Menschen, mit denen ich arbeite, anschaue, wenn jetzt jemand wirklich mit einem einzelnen Ereignis auftaucht, was weiß ich, es ist jemand vom Pferd gefallen und hat da vielleicht auch durchaus noch körperliche Symptome, die medizinisch nicht erklärbar sind. Dann ist es doch eher so, dass man sagen kann, ja, nach relativ wenigen Sessions, weil einfach schon vorher vielleicht auch ein guter Zustand da war, da kann man auch mit diesem guten Zustand wieder relativ gut kommen. Währenddessen, wenn das einfach komplexer ist, wenn da auch Bindungsthemen drin sind, andere Dinge drin sind, dann ist das nicht eine Sache, die man jetzt in, was weiß ich, 5 Sitzungen mal schnell bearbeitet.
Ja. Und ich denke mir auch, dass wahrscheinlich die Leute, die jetzt ein sehr bewusstes, großes T-Trauma, also ein Event-Trauma haben, dass denen vielleicht auch viel schneller einfällt, dass gewisse Symptome, die sie haben, damit zu tun haben könnten. Während jetzt Leute, die das komplexe PTSD haben oder die das kleine T-Trauma haben, manchmal vielleicht gar nicht wissen, dass sie traumatisiert sind. Und das ist ja, finde ich, auch nochmal total spannend. Und zwar nicht im Sinne von, dass ihnen nicht bewusst ist, dass das, was sie erlebt haben, traumatisierende Eindrücke hinterlassen hat. Also zum Beispiel, was du gerade mal beschrieben hast, da gibt es ja relativ viele Varianten. Aufwachsen in einem instabilen Elternhaus zum Beispiel. Ich sag mal, da muss man als Erwachsener dann irgendwann auch erstmal drauf kommen. Natürlich weiß man, das war schlimm früher und so, aber meine Depression, meine Angstzustände und meine Dissoziation und so weiter kommt vielleicht ja daher. Das ist ja jetzt auch nicht so, weil eben die meisten Leute an Trauma denken, ja, die kennen Rambo. Rambo hat Vietnam-Trauma, weil er da irgendwie gefangen war und Krieg erlebt hat. Ja. Aber ja, meine Mutter, die ist ausgerastet, die spinnte ein bisschen rum. Und dann, ja doch, genau, das ist hier jahrelang ist das passiert, das hat einen Dauerimprint hinterlassen und da würde ich jetzt gerne noch ein bisschen mehr noch drüber sprechen, weil ich habe das Gefühl, das ist fast sogar noch verbreiteter vielleicht.
Das ist eindeutig verbreiteter und sehr viel unbekannter. Also es gibt ja auch aus den USA diese Studie zu den, wie man so nennt, Adverse Childhood Experiences, also
Genau. Erzähl mal was zu, das ist total spannend.
Genau, also das ist einfach, das ist daraus, soweit ich weiß, entstanden, dass Ärzte einfach festgestellt haben, dass manche Menschen in einer Klinik nicht so gut auf Behandlungen angesprochen haben wie andere. Und dann haben sie mal nachgeschaut, ja, woran liegt es denn vielleicht? Und irgendwie sind sie draufgekommen, wie auch immer das passiert war, dass sie mal nach der Kindheit nachgefragt haben oder allgemein einfach in der Anamnese nochmal genau geguckt haben, was ist denn eigentlich bei diesen Menschen in ihrem Leben passiert. Und haben festgestellt, dass sehr viele von denen in ihrer Kindheit Dinge erlebt haben, die nicht so ideal waren. Und das sind dann so Dinge wie, dass es auch schon rein physisch vielleicht nicht genug gab. Also, dass sie zum Beispiel vielleicht nicht genug essen, vielleicht auch nicht genug gekümmert wurde, dass sie dann auch, was weiß ich, sauber sind und so weiter. Also bis zu so, sagen wir mal, völlig Vernachlässigung. Aber auch solche Dinge wie, dass ein Elternteil einfach nie da war. Oder dass es ständig Streit zwischen den Eltern gab und sehr laut war. Bis zu natürlich auch solchen Dingen wie körperlicher Gewalt. Ja, das heißt, Dinge, die man jetzt landläufig wirklich direkt ansehen würde, als ja, das war jetzt eine schlechte Kindheit. Also völlige Vernachlässigung, wenn es nicht genug essen, nicht genug trinken und was weiß ich, jemand in den dreckigen Windeln bleiben muss. Das ist irgendwie jedem klar, dass das jetzt keine gute Kindheit war. Aber es gibt auch Dinge, wo man sagen würde, naja, war doch eigentlich eine schöne Kindheit. Mhm. Und dann stellt sich raus, naja, wirklich verfügbar im Sinne von ein echtes Gegenüber waren die Eltern dann doch nicht so. Und ein Kind, das aufwächst, braucht einfach ein echtes Gegenüber. Wirklich jemand, der es spiegeln kann, der sagen kann, hey, ich bin da für dich. Und der auch, der oder diejenige dann auch wirklich dem Kind helfen kann, sich zu beruhigen. Weil wenn wir ganz klein sind, haben wir noch gar nicht die Mechanismen, um uns wirklich selber zu beruhigen. Dazu braucht es eine Mutter oder ein anderes sorgendes Elternteil oder Betreuer, wo wirklich für dieses Kind da ist und seine eigene Regulation, also sein eigenes Ich kann mich beruhigen, dem Kind zur Verfügung stellt.
Mhm. Ja, klar.
Ja. Und wenn man das nicht hat, dann ist es natürlich für das Kind ziemlich gefährlich. Dann schreit das Kind vielleicht die ganze Zeit, bis es so erschöpft ist, dass es nicht mehr kann. Und dann schläft es auch, weil es einfach erschöpft ist. Alle sagen, was ein nettes Kind, schläft so gut durch. Und in Wirklichkeit ist dieses Kind irgendwie in den Freeze gegangen oder wegdissoziiert, weil die Situation so schlimm war.
Ja. Ja. Dieses Dissoziieren, das finde ich interessant. Ich meine, das hat man ja oft gehört oder hört man oft, gerade auch bei sexueller Gewalt, dass sich da die Opfer praktisch wirklich so, ja, man könnte ja schon fast sagen, aus ihrem eigenen Körper so ausklinken.
Ja.
Ne? Und das gar nicht mehr, oder das aus so einer, halt wirklich aus so einer Beobachterperspektive so wahrnehmen. Ja, das ist sehr interessant, was der Körper oder...
Also, ja, Dissoziation ist jetzt nicht nur das, was man wirklich auch diagnostisch als Dissoziation bezeichnen würde, sondern Dissoziation sind auch die vielen kleineren Dinge. Wenn wir jetzt mal so vielleicht Alltagsdissoziation sagen würden, so dieses, ich fahre Auto und irgendwie weiß ich mal kurzerhand nicht mehr, was ist jetzt in den letzten 2 Minuten, wo bin ich denn da eigentlich gerade vorbeigefahren? Mhm. Das wäre fast schon so eine Alltagsdissoziation.
Ja. So Automatismen.
Und das ist auch, ne? Ja, und das ist jetzt nichts, was jetzt schlimm ist. Nee. Und jetzt in solchen sehr stressgeladenen Momenten ist die Dissoziation ein Schutzmechanismus für uns, um die Situation nicht in ihrer vollen Tragweite mitkriegen zu müssen.
Also auch wieder ein Schutz, wenn man so will, des Körpers. Ja. Ne? Genau.
Also das heißt, es ist jetzt nichts fürchterlich Schlimmes oder manchmal ist es ja auch so, dass fast schon irgendwelchen Opfern von Gewalt vorgeworfen wird, ja, du hast ja nichts getan oder so. Aber in Wirklichkeit ist das dann eher so der Schutzmechanismus. Ich stelle mich jetzt mal tot und ich gehe mal raus aus meinem Körper. Im Sinne von, ich kriege jetzt mal nichts mehr mit.
Ja, weil es ja auch tatsächlich, also ich fand das interessant, dass ich habe das ein paar Mal schon von Gabor Maté gehört, der auch dann sagte, ja, gerade bei so Missbrauchsgeschichten, wenn die Opfer Kinder sind, den Kindern bleibt ja gar nichts anderes übrig, als sich totzustellen, weil sie können sich ja nicht wehren. Also das würde die Sache ja noch viel schlimmer machen. Gegen einen Erwachsenen haben sie gar keine Chance. Deswegen, und er sagt dann auch immer wieder genau den Leuten, die das dann erlebt haben, ja, das war eigentlich euer Schutz, weil eigentlich war das gut, in Anführungszeichen, dass euer Körper so reagiert hat. Denn alles andere wäre noch viel schlimmer gewesen. Und das, finde ich, ist allein, das ist schon, finde ich, hilfreich zu hören. Ne, weil der Körper arbeitet nicht gegen dich, sondern arbeitet eigentlich für dich, auch wenn das erstmal vielleicht nicht so klar ist.
Ja, also gerade wenn jetzt überhaupt keine Chance eine oder das System keine Chance der Verteidigung sieht, oder bei Kindern gibt es ja auch häufig so einen Konflikt zwischen, ich muss jetzt meine Bezugsperson irgendwie, ich kann der nichts tun, ich kann mich nicht gegen die wehren, weil ich brauche die auch gleichzeitig.
Genau, wenn es jetzt die betreuende Person oder die versorgende Person ist, dann kann ich die ja jetzt, genau, das ist natürlich ein ganz perfides System, was sich dann da aufbaut, oder? Also dem Kind.
Ja.
Weil da.
Also das ist dann auch später teilweise, wenn man dann mit solchen Themen arbeitet, ist es auch häufig so, dass das natürlich dann auch schwierig ist, dass da gleichzeitig der Impuls da ist, eigentlich würde ich mich gern wehren, und dann andererseits dieses, ja, ich darf doch meiner Mama oder meinem Papa nichts tun.
Ja, ja, genau. Wie heißt denn, da gibt es doch so einen Begriff für, komme ich jetzt gerade nicht drauf, so und so Attachment, also dieses Problem, wenn die Quelle der Liebe auch gleichzeitig die Quelle der Angst ist. Also sagen wir mal, dein Elternteil ist natürlich die Quelle der Zuneigung, der Liebe für ein Kind. Und gleichzeitig ist das aber auch die große Gefahr. Da baut sich ja so eine total gestörte Attachment auf. Also die Anbindung zwischen den beiden ist ja dann nicht gesund. Und ich glaube, das ist auch ein ganz kniffliges Ding, das wieder gerade zu rücken, oder?
Das ist dann knifflig, weil es auch teilweise dann auch mit anderen Menschen dann ähnliche Bindungsarten gibt.
Richtig.
Und dann auch in Beziehungen Ähnliches passiert, vielleicht auch in Freundschaften Ähnliches, dass dann einfach immer noch dieses Muster vorhanden ist, was einen früher geschützt hat und dann im Hier, Jetzt und Heute nicht wirklich sinnvoll und nützlich ist.
Ich glaube, Disorganized Attachment, so heißt es auf Englisch. Es tut mir leid, dass mir da jetzt der deutsche Begriff nicht einfällt, weil ich die Bücher dann wahrscheinlich nicht auf Deutsch gelesen habe. Aber das finde ich total interessant, weil das ist ja auch etwas, was, was so bei Manipulationstechniken auch gut eingesetzt werden kann. Also eine Person, die jetzt eine andere Person manipulieren will, die kann ja ganz bewusst diese disorganisierte Attachment aufbauen, indem sie halt sich so positioniert als sowohl Quelle von Liebe und Zuneigung als auch als Quelle von Angst. Und wenn das als Erwachsener jemand mit einem macht, dann, und man vielleicht sogar schon, wie wir es gerade beschrieben haben, so eine Art, ich sag mal, Vorschädigung, nenne ich es mal in Anführungszeichen, habe aus einer Kindheit, dann ist das natürlich ein ziemliches Problem für das Opfer dieser Manipulation.
Ja, absolut. Und auch ähnliche Muster werden ja auch teilweise wirklich in irgendwelchen in Organisationen ja auch teilweise mit Kindern genutzt.
Richtig.
Also das heißt, wenn es wirklich um solche Arten von Gewalt geht, dann ist es durchaus auch so, dass solche Dinge teilweise mitgenutzt werden, um eben solche Muster zu kreieren.
Ja. Was ja auch ein Problem ist, wenn es mit Kindheitstrauma ist, dass es ja eben sowohl dieses postverbale und präverbale Zeitebene gibt. Also bis ich anfange zu sprechen, also die ersten 2 Jahre vielleicht oder so des Lebens, dass ich das Trauma, was ich da erlebe, auch schwieriger später als Erwachsener verbalisieren kann, weil ich es ja eben damals auch nicht als verbal aufgenommen habe. Das ist ja auch, glaube ich, schwieriger dann zu behandeln, oder?
Nicht wirklich, wenn man körperorientiert
Richtig,
arbeitet.
Richtig, da kommen wir ja später zu, genau. Aber in der Gesprächstherapie, also das heißt, sag ich mal.
In der Gesprächstherapie hätte man da wenig Chancen, weil wenn man nichts davon weiß, was da eigentlich los war, und die Erinnerung eher im Bereich prozeduraler Erinnerung und nicht episodischer Erinnerung ist, dann hat man da höchst schlechte Chancen, da ranzukommen und darüber zu reden.
Ja, gerade wenn zum Beispiel, nehmen wir mal an, eine Angststörung hat ihre Quelle darin, dass man, also was ja gerade so, ich sag mal, glaube ich, Kindern unserer Generation viel passiert ist, da wurde ja noch gelehrt, die Kinder sollen schreien. Man geht da nicht hin und bringt denen jetzt alle 2 Stunden was zu essen oder sonst was. Die werden da jetzt in das Zimmer gesperrt und dann bleiben die da bis morgen früh liegen. Und ob die jetzt schreien oder nicht, da muss man einfach mal weghören. Ich kann mir vorstellen, dass da ja unglaublich viele Angststörungen ihren Ursprung haben. Weil wenn ich als kleines Baby in einem dunklen Raum liege, es kommt niemand, der mir hilft. Und das geht Wochen, Monate, Jahre so. Oder naja, Jahre, irgendwann bin ich kein Baby mehr. Aber relativ lange. Ja. Und das dann später als Quelle meiner Angststörung zu entdecken, geht ja dann verbal tatsächlich kaum. Weil ich mich A, wahrscheinlich gar nicht bewusst daran erinnere. Ich weiß das zum Beispiel jetzt gar nicht genau, ob mir das passiert ist oder nicht. Also ich kann mich nicht daran bewusst erinnern. Weil in dem Alter kann man sich normalerweise an nichts erinnern. Also kaum jemand hat Erinnerung an sein erstes Lebensjahr. Ja, oder vielleicht sogar auch nicht ans zweite. Und gleichzeitig ist es dann auch in einer, ich sag mal, Behandlung oder Therapie sehr schwer daran zu kommen, außer eben ja, mit nicht verbalen Methoden.
Ja, und natürlich auch mit Methoden, die eher darauf aus sind, im Hier, Jetzt und Heute zu arbeiten und nicht darin, dass man jetzt schaut, was war denn damals? Mhm. Erzähl mal. Sondern eher, welche Reaktionen tauchen im Hier, Jetzt und Heute auf?
Ja.
Und wie kann ich damit umgehen? Und wie kann ich im Hier, Jetzt und Heute in dieser Therapiesituation genügend Sicherheit schaffen, dass sich derjenige wirklich sicher fühlen kann? Zumindest vielleicht mal für diesen Moment.
Da kommen wir auf jeden Fall ja auch noch zu. Also was da genau passiert, ist ja wirklich total spannend. Ich würde noch gerne 2 Sachen. Einmal zu der Adverse Childhood Experience Study. Das hatten wir ja gerade so angerissen. Also diese Studie, wo man geguckt hat. Was ich da ja so interessant fand, dass man dann, nach dem, was du gerade beschrieben hast, also die haben sich angeguckt, was ist mit den Menschen, warum lassen sich die einen besser, warum anderen weniger gut behandeln und warum und was ist da in der Kindheit wohl passiert? Und da hat man ja, glaube ich, so eine Liste aufgestellt und quasi, kannst du das mal erzählen? Weil das finde ich total spannend.
Also diese Liste, die sind etwa 20 Fragen. Ich habe sie jetzt gerade nicht hier.
Geht jetzt auch nicht um die alle 20, aber so grob.
Ne? Nee, aber so grundsätzlich sind es wirklich solche Dinge, die auf dieser Liste gelandet sind von, ob die allgemein, ob man sozusagen erlebt hat, dass mal, dass Elternteile gar nicht da waren, dass irgendwelche Gewalt passiert ist, dass physische Bedürfnisse nicht erfüllt wurden, dass Bezugspersonen nicht verfügbar waren, auf welche Art und Weise auch immer man das sehen möchte, dass es im Haushalt zu Konflikten kam. Je nach Version geht es auch um solche Dinge wie, gab es zum Beispiel solche Dinge wie Adoption oder Ähnliches. Mhm. Waren die Eltern geschieden, weil auch so kannst, also es muss jetzt nicht unbedingt ein traumatisches Ereignis sein, aber in gewissem Sinne ist es schon, wenn ein Elternteil plötzlich auszieht.
Ja, klar.
Selbst wenn die Eltern damit gut umgehen und auch mit dem Kind gut umgehen. Aber manchmal ist es auch so, dass es schlimmer ist, wenn die Eltern zusammenbleiben und dann ständig Streit, Konflikte, vielleicht auch die Lautstärke recht hoch wird. Weil das fühlt sich natürlich für die Kinder in diesem Haushalt auch nicht sicher an.
Genau.
Und das, also dieses Adverse Childhood Experiences, das geht dann bis zu solchen Dingen wie, ist ein Elternteil mal irgendwann mal im Gefängnis gelandet und ähnliche Dinge. Also
Und ich glaube, je mehr man sozusagen von diesen Punkten ankreuzen konnte, sage ich jetzt mal, da hat man eine direkte Korrelation zu traumatischen oder zu Trauma Symptomen gefunden, oder? Ist doch so.
Also viele Menschen, wenn man so mal allgemein Bevölkerung gucken würde, die können so 1, 2, 3 Dinge schon ankreuzen. Oh, also von dem her, ganz frei von den Dingen ist wahrscheinlich fast niemand. Nee. Also die ideale Kindheit haben wenige erlebt, aber dann die, die wirklich Symptome haben, bei denen sind das vielleicht auch 5, manchmal auch 10 von den 20 oder noch mehr. Mhm. Also da gibt es auch Leute, die das nicht gerade volle 20 Punkte erreichen, aber schon ziemlich viele.
Und die Studie ist aus den 90ern, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das zeigt ja auch, wie jung diese ganze Thematik eigentlich noch ist. Also ich meine, klar, Freud hat irgendwie schon über Trauma geschrieben und so weiter. Aber soweit mir das so bewusst ist, so richtig überhaupt ins Bewusstsein getreten ist das vielleicht nach dem Vietnamkrieg. Da gab es so, wurde auch mal über Trauma gesprochen. Und ich habe auch das Gefühl, so in der breiteren Öffentlichkeit ist das Traumathema seit ein paar Jahren eigentlich erst größer. Und deshalb bin ich immer so, muss ich jetzt mal an der Stelle kurz einwerfen, ich bin total genervt, wenn ich jetzt schon anfange, so Artikel zu lesen wie, haben wir Peak-Trauma erreicht? Ist denn alles traumatisiert? Müssen wir denn die ganze Zeit über Trauma reden? Wo ich immer denke, wow, das ist ganz schön privilegiertes Denken, weil das die einzigen, die jetzt Peak-Trauma erleben, sind, glaube ich, so Menschen wie wir, die sich da schon sehr viel mit beschäftigt haben, die auch Zeit haben, die Geld haben, sich damit zu beschäftigen. Weil ich würde mal sagen, der größte Teil der Menschheit hat sich noch nicht besonders viel damit beschäftigt. Und ein großer Teil hat auch gar keine Ahnung, was das eigentlich ist. Und deswegen finde ich, also bevor wir von Peak-Trauma reden, fürchte ich, werden noch ein paar hundert Jahre vergehen. Weil das ist echt, also das geht mir ziemlich auf den Nerv. Ne?
Weil ich hab, also würde ich auch so sehen. Andererseits, es ist natürlich so, dass in bestimmten Bevölkerungsgruppen oder in bestimmten Bereichen auch irgendwie alles fast schon als Trauma angesehen wird.
Ja, klar, da hast du recht. Ja, das stimmt.
Und das ist natürlich dann schon ein bisschen drüber hinaus. Ja. Und dass dann alles mit Trigger Warning kommt, das muss dann doch nicht sein. Also ich würde mal sagen, wir Menschen haben auch eine gewisse Resilienz. Und man muss nicht alles gleich als Trauma ansehen, was irgendwie ein bisschen schwierig war.
Das stimmt.
Weil wir haben ja jetzt auch schon vorhin drüber geredet, dass wenn wir durch ein Ereignis gut durchkommen, es nicht unbedingt zu einem Trauma führt.
Genau.
Also das heißt, dieses, wenn jetzt mein Kaffee leider keine Hafermilch haben kann, weil die gerade nicht mehr verfügbar ist, dann ist es wahrscheinlich kein Trauma.
Ja, dann ist es doof vielleicht, aber kein Trauma.
Dann ist es einfach doof. Ja,
genau.
Ja. Andererseits, ganz kurz, Roland, andererseits gibt es natürlich auch die Elterngeneration und die Großelterngeneration. Da wurde ja, also die jetzt auch die Kriege miterlebt haben und in den Ruinen aufgewachsen sind und schlimmes Leid erlebt haben, da war es ja immer so, dass da innerhalb der Familien auch nie, also ganz selten mal über das Erlebte, über diese Traumata, da hat man einfach nicht drüber geredet. Das gehörte nirgendwo hin. Verdrängt, ganz genau.
Also entweder totgeschwiegen oder teilweise auch schön geredet, denke ich mal. Also was ich jetzt so aus unterschiedlichen, also sowohl jetzt in meinem Klientenkreis als auch aus dem Bekanntenkreis, Verwandtenkreis kenne, ist, dass teilweise auch solche Dinge als, naja, so schlimm war es ja nicht, oder die mussten, also zum Beispiel irgendwelche, wenn jetzt jemand zum Beispiel nicht fliehen musste, sondern einfach nur irgendwo in einer deutschen Großstadt im Keller saß, als die Bomben fielen, dann wird das manchmal sogar als, ich war ja nur ein Kind und irgendwie war das doch ganz lustig, also erzählt.
Ja.
Aber ich würde doch mal einschätzen, dass es doch nicht so lustig war, wenn man mitten in der Nacht in den Keller muss und die Bomben fallen.
Ist denn nicht auch Minimalisierung oder so, ist ja auch ein Symptom, oder? Ja. Also ich meine, das ist, weil man will einfach ja auch nicht wahrhaben vielleicht, dass man was Schreckliches erlebt hat, weil dann kommt ja die Angst oder was immer die negativen Emotionen waren, kommt ja dann auch schnell wieder rauf. Also da ist Verdrängen, Unterdrücken, ist natürlich, glaube ich, schon erstmal so die Default-Reaktion von fast allen Leuten. Also ich schließe mich da total ein. Ne? Natürlich, ist ja viel einfacher. Ich muss mich nicht damit auseinandersetzen. Und
wenn dann noch so ein bisschen Dissoziation dazu gehört, dann hat man das ja gar nicht so wirklich mitgekriegt, dann war das doch alles ganz nett.
Genau. Und, Und das ist ja auch, glaube ich, ein Schritt, den man bei der Therapie wahrscheinlich erstmal überwinden muss, ohne jetzt natürlich der Person einzureden. Oh, du hast das ganz Schreckliches erlebt, das will man ja auch wahrscheinlich nicht machen, ne? Aber man muss natürlich so die Balance finden, falls diese Minimalisierung auftaucht, da mal kurz ein bisschen reinzupieksen und zu sagen, ja, war das denn wirklich nicht schlimm?
Ja, oder einfach wirklich, wenn man jetzt körperorientiert arbeitet, einfach auch zu bestimmten Dingen einfach mal, wenn man so ein Ereignis dann, wenn es auftaucht in der Therapie, dass man dann auch wirklich einfach mal reinspürt, was ist denn da eigentlich los? Hm. Was passiert denn, wenn ich da wirklich dran denke? Richtig. Oder so. Und dann kann es schon sein, dass dann mit der Zeit, wenn man in solche Themen reinschaut, man dann auch mehr davon entdeckt.
Ja. Bevor wir da mehr entdecken, gehen wir ein bisschen weiter. Also wir haben ja jetzt gerade das angerissen, vielleicht können wir da mal kurz in dieses ganze Thema transgenerationales Trauma gehen, weil wir haben auf der einen Seite das große T, großes Event-Trauma, wir haben das Trauma aus dem eigenen Leben, vielleicht als kleines Kind, als Baby oder auch als Jugendlicher. Und dann aber ja, weiß man jetzt seit ein paar Jahren auch tatsächlich, dass Trauma sich auch über Generationen weitergeben kann. Und da gibt es ja sehr verschiedene Ansätze und das ist ja auch ein bisschen umstritten, wobei man, glaube ich, was jetzt so die Epigenetik betrifft, sich doch relativ einig ist, dass da was passiert. Ja. Gleichzeitig in der psychologischen Weiterführung ist das ja auch völlig klar, was weiß ich, wenn der Vater traumatisiert ist und deswegen Alkohol trinkt und seine Kinder schlägt, werden die auch traumatisiert. Das ist ja eine relativ einfache Kette. Ja. Ne? Aber vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen, weil das ist ja auch was, was vielleicht auch nicht jedem so klar ist.
Ja, also zum Bereich Epigenetik würde ich jetzt mal nicht sehr viel erzählen, weil ich da einfach nicht Experte genug bin. Also da kenne ich zwar so ein paar Studien dazu und finde ich auch sehr spannend, aber da sollte man besser jemand fragen, der sich da wirklich auskennt. Okay. Aber was jetzt eher so die Auswirkungen sind im Sinne von Weitergabe in der Familie auf andere Art und Weise, ist es ja klar, wenn jetzt zum Beispiel die Vorgängergeneration bestimmte Dinge erlebt hat, die jetzt nicht so wirklich ideal waren, dass sie sich dann immer noch so verhält, in diesem Schockzustand auf gewisse Art und Weise, und dass dann die Eltern zum Beispiel nicht so sehr verfügbar sein können für ihre Kinder. Also es ist häufig so, dass die Kinder dann nie so richtig eine Verbindung mit ihren Eltern kriegen können. Und wir haben ja vorhin darüber geredet, dass es wichtig ist, dass die Kinder wirklich auch diese Bezugsperson haben. Und allein schon in diesem Bereich kann dieses Trauma weitergegeben werden. Ja. Dann könnte man sagen, dass vielleicht auch manche Dinge in gewissem Sinne kopiert werden von den Kindern. Weil wir lernen ja auch durch, sagen wir mal, Nachahmung der Eltern. Also auf die Art und Weise könnte man vielleicht auch vermuten, dass bestimmte Dinge weitergegeben werden. Dass zum Beispiel bestimmte Verhaltensweisen, die jetzt nicht so ideal sind und die vielleicht eher so einem Muster entsprechen, was eigentlich aus einem traumatischen Erlebnis kommt, dann auch von der nachfolgenden Generation kopiert wird, weil das einfach normal ist, wie sich Menschen verhalten. Also wir müssen auf die Verhaltensebene schauen. Oder auch, wenn die Eltern vor bestimmten Dingen Angst haben, kann es passieren, dass das auch auf die Art und Weise weitergegeben wird. Ja, so und so ist ja fürchterlich.
Ja, ich hatte mal eine Freundin, die die ist in einem Haushalt groß geworden, wo die Mutter sehr eifersüchtig war und die also jeden Menge Stress erlebt hat, also weil die Mutter natürlich auch nicht präsent war, weil die viel zu sehr mit sich selber beschäftigt war. Und ich weiß noch, wie die mir das damals sagte, dass das, meine Mutter, die ist so ein bisschen eifersüchtig. Und als ich dann später mit ihr zusammengekommen bin, gab es wirklich so einen Moment, wo man fast schon sagen konnte, ach guck mal, da ist plötzlich ein Schalter umgelegt. Und dann war das akkurat das gleiche Verhaltensmuster, akkurat. Und das Interessante war wirklich, weil sie mir das vorher noch so, dass er so, ja, meine Mutter, ne, aber in dem Moment, wo sie dann selber jemanden hatte, der ja, wo sie plötzlich die Angst verspürte, irgendwie, oh, der könnte eventuell, ich bin nicht genug, der findet da bestimmt eine bessere Freundin oder eine hübschere Freundin oder was auch immer, dass das wirklich so eins zu eins übernommen wurde. Und das Tragische ist, sie hat dann mal, oder nee, ich hab ihre Mutter damals mal gefragt, ich sag, hast du da mal jemals mit deinen Kindern drüber geredet? Und da guckte die Frau mich nur an und sagte, nö, wieso? Mhm. Und das finde ich sehr prägnant. Also das stand ja gar nicht im, also das hatte die gar nicht auf dem Schirm, dass sie wahrscheinlich selber ein Trauma durchlebt, was sie wahrscheinlich von ihrer Mutter übernommen hat, ne? Und
Ja. Also da gibt es viele Dinge, wo man teilweise gar nicht weiß, aus welcher Generation kommt es. Ich meine, man kann ja schon fast sagen, es gibt ja schon so biblische Aussagen wie, dass irgendwas in so viel die Glied ein verfolgen soll.
Aber
wenn man was Schlimmes tut zum Beispiel.
Aber da fällt mir direkt ein, die viele indigene Kulturen, die formulieren das ja positiver, ne? Dass Veränderungen, die wir jetzt in uns machen, dass die sich irgendwie 5 oder 7 Generationen in die Zukunft fortpflanzen oder auch aus 5 oder 7 Generationen vor uns kommen. Ich finde, das zeigt ja auch, wenn ich jetzt an meiner, ich sag mal, Heilung arbeite, tue ich das ja nicht nur für mich, sondern mindestens mal auch für meine Kinder, meine Partner, Freunde, und dann gebe ich das ja weiter. Also das finde ich ein ganz wichtiger Aspekt, dass es eben wirklich auch, ich sag mal, so ein bisschen ein Dienst an der Großkultur ist, wenn ich an meinem Trauma arbeite.
Absolut. Also man könnte es fast schon als gesellschaftliche Sache ansehen. Ja. Also wenn man selber seine Themen in gewissem Sinne, nennen wir es mal, aufräumt oder zumindest mal seine eigene Regulation besser hinkriegt, dann ist es ja auch so, dass man im Umgang mit Familie, aber auch zum Beispiel mit KollegInnen, im nächsten Supermarkt, wo auch immer, einfach anders mit anderen Menschen umgeht. Und da wir ja auch soziale Wesen sind, die auch sehr stark in der Koregulation sind, ist jeder Mensch, der ein bisschen weniger in diesem Stress-Trauma-Muster drin ist, schon jemand, der einen guten Absolut. Einfluss auf andere haben kann.
Ja, also, man wird nicht getriggert so schnell, man triggert dadurch vielleicht andere auch nicht so schnell, und das hilft allen, richtig. Mhm. Ja.
Also es gibt auch Leute, die sagen, Traumaarbeit ist fast schon sowas wie Friedensarbeit.
Ja, das glaube ich tatsächlich.
Ich auch so, würde ich auch so unterschreiben.
Weil ich würde jetzt sogar so weit gehen und behaupten, dass im Endeffekt jede Art von aggressiver Handlung, sei es man zeigt beim Autofahren jemanden den Finger bis hin zum Krieg, im Endeffekt eine Traumareaktion ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber vielleicht ist das ein bisschen groß gedacht, aber sag mal, was du.
Vielleicht, in gewissem Sinne würde ich mal, also ich persönlich sagen, ja. Und es gibt auch Reaktionen, die in einer bestimmten Situation adäquat sind.
Das stimmt, da hast du natürlich recht, ja.
Das heißt, eine aggressive Reaktion auf irgendwas, was vielleicht auch einen wirklich bedroht.
Da hast du recht.
Oder eine Grenze aufzeigen, ist eine natürliche, gesunde, aggressive Reaktion.
Absolut, gut, dass du das sagst.
Von dem her, man könnte natürlich sagen, jetzt zum Beispiel einen Krieg anfangen oder so, ist bestimmt keine gesunde Aggression. Aber nicht jede etwas heftigere Reaktion ist gleich, da muss ein Trauma dahinter stecken.
Ja, ich finde, jetzt haben wir schon sehr viel über Trauma gelernt, was Trauma ist, was Trauma auslöst. Und jetzt sind wir natürlich auf den zweiten Teil gespannt, wenn es darum geht, wie kann man Trauma heilen?
Genau, den gibt es in 14 Tagen. Mhm. Und bis dahin könnt ihr uns natürlich auf allen Kanälen, die es so gibt, erreichen. Also wichtig vielleicht auch, auf der Website von uns wird es natürlich wieder Shownotes geben, wo wir dann auch sowohl zu Evas persönlicher Webseite als auch zur Website von Somatic Experiencing als auch zu einigen Büchern, die wir heute genannt haben, verlinken, also damit ihr euch da auch noch weiterbilden könnt, wenn ihr wollt. Aber wie üblich, wie gesagt, freuen wir uns über eine gute Kritik oder ein paar 5-Sterne-Reviews bei iTunes. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann gerne bei Patreon. Ihr dürft uns Feedback, Fragen, Lob, Kritik etc. schicken auf den üblichen Kanälen, also Facebook, Website, E-Mail, Twitter, was ja X heißt. Ich glaube, das wird nie X heißen, oder? Ja, das ist mal ernst.
Vor allen Dingen, wenn X sich als E-Mail immer vorstellt als X und dann in Klammern formerly known as.
Völlig absurd. Ja. Genau. Instagram natürlich auch, immer viele Wege für nach Om. Da werdet ihr uns finden. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt, wenn ihr unseren YouTube-Kanal liked und abonniert. Dann können wir nämlich den auch mal bald monetarisieren.
Ja.
Das würde uns freuen, weil ein bisschen kostet der Spaß ja hier doch. Also nicht viel, aber so ein bisschen Serverkosten und mal sowas brauchen wir ja schon. Also freuen wir uns sehr und natürlich freuen wir uns vor allen Dingen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder zuhört. Also in 14 Tagen mit dem zweiten Teil unseres Gesprächs mit der Dr. Eva Fenrich. Bis dahin sagen wir wie immer, möge die Macht mit euch sein.
Alles Gute auch beruflich.
Namaste.
Und
tschüss.